dass du noch eingeschritten bist. Ich bete gerade kurz. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du durch deinen Geist mitten unter uns bist und dass du zu uns sprichst von deiner ewigen Wahrheit über deinen zu uns geschickten Erlöser Jesus Christus. Amen. Das Thema heute, was ist Wahrheit? Im Zeitalter der beliebigen Wahrheiten ihr könnt es alle sehen, gilt die beliebige Wahrheit, es gilt meine Wahrheit, es gilt die alternative Wahrheit. Ja, was ist denn jetzt die Wahrheit? Gibt es noch die eine Wahrheit? Wir haben gehört von der Jahreslosung, prüft alles, behalte das Gute, heißt der zweite Teil. Und er heißt nicht, verurteile das Schlechte. Nicht das Schimpfen auf das Falsche und das Böse ist das, was uns aufgetragen wurde, sondern das Gute zu behalten und weiterzugeben. Ich glaube, es darf ein bisschen leiser werden. Da muss ich lauter sprechen, aber es halt. Also womit prüfen wir denn? Was ist denn mein Maßstab? Was ist denn die Wahrheit, mit der ich prüfen soll und prüfen kann? In unserem Abschnitt in Johannes 3 geht es um Nikodemus. Ihn zieht es nachts im Schutz der Dunkelheit zu Jesus hin, um von ihm zu lernen. Denn er erkennt ihn als einen von Gott gesandten Lehrer an. Nicht ohne Ironie endet der Abschnitt weiter hinten mit einer sehr deutlichen Warnung. Ich denke, in diesem Abschnitt dürfen wir durchaus das Wort Licht durch Wahrheit ersetzen. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht, also die Wahrheit, ist in die Welt gekommen. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht, also nicht wie Nikodemus nachts. Und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Ungesagt können wir uns den Dialog quasi gedanklich weiter vorstellen. Hey, du, Nikodemus, du kommst nachts zu mir, um die Wahrheit zu erfahren. Willst du sie wirklich? Dann musst du ein neuer Mensch werden. Am Anfang des Kapitels. Du musst von Neuem geboren werden. Du kannst nicht alte Gewohnheiten weiterführen. Du kannst nicht im Dunkeln munkeln und trotzdem die Wahrheit kriegen. Das passt nicht zusammen. Also was ist Wahrheit? Nun, je älter ich selbst werde, desto relativer werden vermeintliche Absolutheiten. Im Johannesevangelium gibt es noch eine Person, die sich mit der Wahrheit beschäftigt. Uns allen ist wahrscheinlich im Hinterkopf der Satz des Pilatus aus Johannes 18, Vers 38, der titelgebende Satz, was ist Wahrheit? Präsent. Pilatus fragt das in dem Gespräch, in dem Dialog mit Jesus. Was ist schon Wahrheit? Dieser Satz bekommt immer mehr Sympathie. Und in einer sich selbst auf den Arm nehmenden Ignoranz könnte man sagen, er wird immer wahrer, je älter man wird. Wenn man auf dieser Spur unterwegs ist, dann bleibt am Ende Sarkasmus und Weltverleugnung. Irgendwann ist dann alles egal und nichts real. Bist du der König der Juden? So fragt ihn Pilatus, zu Deutsch, modern übersetzt. Willst du hier einen Gottesstaat errichten? Das kennen wir von anderer Richtung her. Und mir dabei vielleicht Konkurrenz machen? Muss ich Angst vor dir haben? Die Antwort Jesu, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ach so, na dann ist egal. Also wenn du hier keine radikale Religion errichten willst, dann ist alles relativ. Dann, was ist schon Wahrheit? Wen kümmert's? Dann ist alles gut. Und kann seiner gewohnten Wege weitergehen. Dann kann ich weiter an der Wahrheit herumdrehen und manipulieren, wie ich sie brauche. So lautet das Glaubensbekenntnis aller Diktatoren und Gewaltherrscher dieser Welt. Dann ist nämlich auch die Wahrheit relativ. Nun, natürlich kommt jetzt ein kleiner Ausflug in die Physik. Ihr habt es nicht anders erwartet. Haben wir denn nicht in der Wissenschaft vielleicht einen Anwalt der Wahrheit? Sagt sie uns nicht, was richtig und was falsch ist? Da gibt es doch Beweise. Zwei Antworten dazu. Nein und ja. Erst zum Nein. Nun, das Universum führt uns vor Relativität. Kante, schon einer der Begründer der modernen Naturwissenschaft, der das Prinzip des Experiments und der exakten Beobachtung zum Fundament gemacht hat. Galileo Galilei, nach ihm benannt, ist die Tatsache, dass eine Bewegung nur relativ zueinander richtig zu beschreiben ist. Jeder kann von sich behaupten, er ruhe und der andere bewege sich. Das Koordinatensystem, in dem man beispielsweise eine Geschwindigkeit misst, muss an irgendeinem Punkt festgemacht sein. Üblicherweise ist das bei uns der Erdboden. Wenn du aber eine Kreuzfahrt machst, im Flugzeug oder in einem ruhig dahingleitenden Zug sitzt, dann wirst du deinen Gang zum WC gegenüber demjenigen, der im Sitz oder im Liegestuhl liegt, als Bewegung wahrnehmen und beschreiben, selbst wenn der Ruhende gegenüber dem Erdboden sich vielleicht viel stärker bewegt als du. Also der Fixpunkt deiner Messung muss festgelegt werden. Und es ist somit eine reine Vereinbarung, eine Konvention. Jede Ansicht ist hier physikalisch gleichberechtigt. Insofern haben wir relative Wahrheiten. Wenn ich eine absolute Aussage treffen möchte, muss ich mich auf einen Fixpunkt beziehen. Es braucht ein festes Bezugssystem. Ihr ahnt schon, bei Benutzung dieses Begriffs die Beziehung zur Wahrheit. Auch da brauchen wir ein festes Bezugssystem. In einem Koordinatensystem nennt man das den Ursprung, da, wo die Achsen sich kreuzen. Ohne Ursprung und Bezugssystem verlieren alle Angaben, mach's bitte ein bisschen leiser, auch die von der Wahrheit handeln, ihren Sinn. Wahrheit ist parallel. Im Natürlichen spiegelt sich das Geistliche wider. An vielen Stellen ist es ein Abbild des Geistigen, abzüglich Sündenfall. Am Kreuz, wo die Achsen sich treffen, da ist ein Ankerpunkt, ein fester Bezugspunkt der Wahrheit. Von dieser Stelle aus gehen die Koordinaten aus, mit denen wir messen können. Denn der, der dort fixiert wurde, hat von sich selbst als der personifizierten Wahrheit gesprochen. Wir gehen auf Ostern hin. Da reden wir vom Kreuz, von Karfreitag und von diesem Mysterium der Auferstehung, von Ostern eben. Wiederum, im Johannesevangelium finden wir in Kapitel 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dieser Ich Bin ist die Wahrheit, also Gott selbst. Er ist die Wahrheit. Und das wiederum sagt uns ein Mensch, der Mensch Jesus. Hier in diesem Kreuzungspunkt treffen sich beide Achsen, die menschliche und die göttliche. Sie finden hier zusammen. Hier trifft die transzendente, die jenseitige, die ferne, göttliche, die unbegreifliche Dimension. Hier findet sie zusammen mit der greifbaren, wirklichen, geschichtlichen, anfassbaren Realität oder dessen, was wir für Realität halten. Dazu gleich mehr. greifbar, anfassbar. Der Schreiber des ersten Johannesbriefs sagt in seinem allerersten Vers: Wir haben ihn betastet. Der schon erwähnte Thomas will und wird von Jesus aufgefordert, die Wundmale zu betasten. Der Herr selbst lässt sich einen Fisch bringen als Auferstandener, um ihn vor den Jüngern zu essen, um zu zeigen, dass er eben kein Geist ist, sondern real. Eine Wahrheit also. Aber eine Wahrheit nicht zum Totschlagen, sondern eine Wahrheit zum Leben. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Kleine Anekdote aus den Lego-Tagen. Zwei Kinder auf dem Weg zum Spielplatz streiten sich vor meinen Augen über die richtige Aussprache von Kirche und Kirsche. Und zwar ziemlich lang. Nein, Kirche, nein, Kirche, Kirche, nein, Kirche, nein. Wie geht man vor? Ich habe sie gebeten, zuerst mal zu versuchen, das wiederzugeben, was der andere gesagt hat. Also doch wieder, jeder hat Recht und jeder seine eigene Wahrheit. Nichts Absolutes. Nun, als Hesse ist es natürlich schwierig zu entscheiden, wie die richtige Aussprache ist. Wir kamen her von der Wissenschaft, die uns ja helfen soll, die Wahrheit, die eine gültige Wahrheit herauszuschälen aus all diesen vielen Erzählungen und Geschichten. Eben haben wir das Nein gestreift. Also auch in der Wissenschaft ist nur Relativität zu finden. Ein Fixpunkt, ja, aber nur dann, wenn wir ihn wählen, wenn wir ihn definieren, wenn wir ihn festlegen und uns auf ihn verlassen. Sprich, mit anderen Worten, an ihn glauben. Also, das kann aber doch nicht alles sein. Bei einer so festen und zuverlässigen Geschichte wie der Wissenschaft, gibt es da nicht doch Wahrheit zu finden? Vielleicht jetzt ein anderer Aspekt. Kennt ihr Positronenemissionstomographie? Fangen wir mal hinten an. Tomographie kennen viele von euch noch nicht. Tomographie, wart ihr vielleicht schon mal, wo man in euren Körper reinguckt. Emission kennen wir eher von der Luftverschmutzung, heißt aber nichts anderes als Ausstoß oder Aussenden. Ein Emissär ist ein Botschafter, ein Abgesandter, ein Ausgesandter. Aber was zum Kuckuck sind Positronen? Von Elektronen habt ihr sicher schon gehört. Das sind die kleinen Gesellen, die den Toast in eurem Toaster heiß machen, für Licht aus der LED oder der Glühbirne sorgen, die ein E-Auto antreiben, den Teig in der Küchenmaschine kneten, sprich der Strom aus eurer Steckdose. An dieser Stelle muss ich unbedingt eine kleine Lieblingsanekdote über Faraday einfügen, die es in unterschiedlicher Gestalt gibt. Wenn sie auch nicht wörtlich wahr ist, so hat sie doch eine tiefere Wahrheit, die wir, wie wir gerade aus den politischen Diskussionen der letzten Tage bestimmt wissen. Michael Faraday, berühmter Physiker und Chemiker, führt ein Gespräch mit einem Abgesandten der Krone. Und er wird gefragt, was er denn mit all seinen wissenschaftlichen Experimenten, mit den elektrischen und magnetischen Feldern, die er gerade am Erforschen ist und entdecken war, verdienen würde oder welchen Nutzen das denn alles hätte. Er antwortet, das weiß ich nicht, noch nicht. Eins aber weiß ich ganz sicher. Was ich sicher weiß, Sir, ist, eines Tages werden Sie darauf Steuern erheben. Also, Positronen. Was sind Positronen? Paul Dirac hatte 1928 eine nach ihm benannte Dirac-Gleichung entwickelt und aus dieser Gleichung gab es zwei Lösungen. Eine positive und eine negative. Die positive beschreibt das Teilchen namens Elektron. Die negative hing so in der Luft. Und er sagte daher voraus, dass es Antimaterie geben müsse, ein Gegenstück zum Elektron. Tatsächlich wurde das 4 Jahre später, 1932, von Carl Anderson in einem Experiment entdeckt. Nun ist es so, also es gibt tatsächlich diese Antimaterieteilchen, diese Positronen. Und wenn Elektronen und Positronen unter den richtigen Bedingungen zusammentreffen, dann vernichten sich beide gegenseitig. Übrig bleibt schiere Energie, Strahlung, Licht. Nun, was hat das nun mit unserer Wahrheit zu tun? Man könnte ja sagen, naja, Laborexperimente, was sich die Physiker da so in ihren feuchten Träumen zusammenreimen, das kann ja alles Mögliche möglich sein. Und die Erde ist trotzdem eine Scheibe. Nun, Siemens, Philips und andere große Firmen bauen solche Geräte. Eine real existierende Maschine, die mit Positronen funktioniert. Und das hat ja schon eine gewisse Überzeugungskraft, wenn dann eine Aufnahme herauskommt, an der ein Tumor quasi aufleuchtet und in unserem Körper sichtbar gemacht werden kann mit eben jenen Antimaterienteilchen. Also so falsch kann die Idee, dass es das gibt, ja nur nicht sein. Hat eine gewisse Überzeugungskraft. Also doch die Physik Beweismittel der absoluten Wahrheit? Gerade die Physik, danke, ist es als erste Wissenschaft gewesen, die, nachdem schon vorher Kunst, Literatur, Philosophie und selbst die Mathematik mit Gödel um die Jahrhundertwende herum davon reden, dass wir nur einen Teil der Wahrheit, nur einen Aspekt der Wahrheit entdecken können und erkennen können. Auch das Elektron ist nur zu verstehen, wenn wir ganz bestimmte Aspekte seiner Erscheinung als Welle und andere Aspekte seiner Erscheinung als Teilchen beschreiben. Was es aber in Wirklichkeit, in Wahrheit ist, wissen wir nicht. Daher redet die Physik inzwischen gar nicht mehr von der Wahrheit. Philosophisch sprechen wir von einem Kategorienfehler. In der Physik sprechen wir nur noch von Modellen, die Aspekte der Wirklichkeit beschreiben. Diese Modelle können richtige oder falsche Behauptungen erstellen, uns aber nichts über die Wahrheit sagen. Also nun stehen wir da und auch diese erfolgreiche Physik, an deren Ende solche Geräte gebaut werden können, zeigt uns in Bezug auf die Wahrheit die kalte Schulter. In Wahrheit aber bringt sie uns der Sache dann doch näher. Denn gerade die Physik hat uns gelehrt, dass die Wahrheit eben nicht in einer einfachen A gleich B Gleichung zu erfassen ist, sondern dass sie mehrere Seiten hat, die alle wahr sein können. Und so ist es auch in bestimmten Aspekten mit Jesus. Schon die alte Kirche hat nach langem Ringen und Nachdenken über das Geheimnis dieser Person zu den widersinnigen, den scheinbar widersinnigen Ergebnis formuliert: Jesus ist ganz Mensch und Jesus ist ganz Gott. Erst beides wird dem Geheimnis um die Person Jesu gerecht. Jetzt müssen wir aufpassen. Auch nach dieser Erkenntnis besitzen wir nicht die Wahrheit. Gerade wer das meint, hat sie in diesem Moment schon verloren. Er ist die Wahrheit. Nicht wir haben die Wahrheit. Das Geheimnis, sagt Jesus ja direkt hintereinander, diese Wahrheit ist zum Leben und nicht um sie anderen mit dem Schwert einzubrennen. Er sagt, ich bin Weg, Wahrheit und Leben. Andererseits aber liefert er selbst keinen Beweis. Er wirbt um Glauben. Für die Wahrheit, so bitter diese Erkenntnis auch ist, gibt es keinen mathematischen und keinen naturwissenschaftlichen Beweis. Die scheinbar fixen Wahrheiten unserer Welt sind sehr variabel. Und das kriegen wir ja in den letzten Jahren aufs Butterbrot geschmiert. Sie sind ohne einen festen Fixpunkt nicht verlässlich. Wie aber erlangt man nun diese Wahrheit? Wir nähern uns Ostern, diesem Schnittpunkt von überirdischem, greifbarem Überirdischem und Greifbaren. Ostern berichtet vom leeren Grab. Überraschenderweise bleibt das Neue Testament genau an diesem Punkt nebelhaft. Das Ereignis selbst bleibt ungeschildert. Die Ergebnisse sind als Fakten berichtet. Das Grab ist leer, der Stein weggerollt, die Tücher liegen ohne ihren Inhalt, die Leichentücher im Grab, so als sei der Leichnam durch die Umwicklung, durch die Balsamierung hindurchgegangen. Dann gibt es diverse Begegnungen mit dem Auferstandenen. All diese Aspekte sind Andockpunkte für unseren Glauben. Aber es sind keine Erzählungen oder Ausschmückungen der Auferstehung selbst. Keine Fantastereien oder Wundergeschichten in den Evangelien, die die Kirche als vertrauenswürdig in den Kanon aufgenommen hat. Das Osterereignis selbst bleibt im Raum stehen. Wäre die Bibel eine Fälschung? Sicherlich wäre dieses Zentralereignis an Glaubhaftigkeit und Beweisen ausgeschmückt und als Wunderbericht nachzulesen. Genau hier bleibt aber der Zwischenraum zwischen Diesseits und Jenseits nicht greifbar. Nur der Heilige Geist, nur er, kann in deinem Innern bezeugen, dass Jesus Gott ist, sodass du Gewissheit erlangen kannst. Echte Gewissheit, festen Grund kann nur der Geist in dir geben. So sagt Römer 8, Vers 16, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Jesus lässt sich vom Heiligen Geist bezeugen, nicht aber von Dämonen. Die sagen 98% das Richtige, aber eben auch 2% falsch. So lesen wir in Matthäus 8, Vers 29, wo die Dämonen Jesus fragen, was haben wir mit dir zu tun, du Sohn Gottes? Bist du hier, um uns vor der Zeit zu quälen? Und Jesus verbietet ihnen zu reden. Er ist nämlich gekommen, um zu retten und selig zu machen und nicht um zu quälen. Johannes 3, Vers 17, unser Abschnitt, unser Kapitel. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Ich muss die Wahrheit selbst wollen, so das Gespräch mit Nikodemus. Und das sagt nämlich ja auch unser Ausgangstext. Jesus sagt im Vers 11, den wir vor dem gelesenen Text von dir, Susanna, direkt davor, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen, von Physik, was sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen was sage? Der Wind weht, heißt es dann weiter an anderer Stelle, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, woher er kommt und wohin er geht, weißt du aber nicht. Und so ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Ich möchte einen Ausschnitt aus einem Artikel vorlesen von Pastor Christoph Schröder, der wiederum Luther zitiert. Jeder Mensch ist dazu bestimmt, Bild dieser mehrdimensionalen Wahrheit zu sein. An ihr teilzuhaben heißt frei sein, frei von allen Einengungen. Freiheit, das ist die große Verheißung, die Jesus seinen Gesprächspartnern gibt. Das endgültige Freiwerden liegt auch dann noch in der Zukunft. Der erste Schritt dahin aber ist getan. Martin Luther beschreibt dieses neue Leben wie folgt. Das Leben ist nicht ein Frommsein, sondern ein Frommwerden. Nicht eine Gesundheit, sondern ein Gesundwerden. Nicht ein Sein, sondern ein Werden. Nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind's noch nicht, wir werden es aber. Es ist noch nicht getan oder geschehen, es ist aber ein Gang und im Schwang. Es ist nicht das Ende, aber es ist der Weg. Es glüht und glänzt noch nicht alles, es reinigt sich aber alles. Daher lasst uns nun im Anschluss gemeinsam das Glaubensbekenntnis singen, indem wir das bekennen und aussprechen, was der Geist in uns tun möchte und tut. Die Wahrheit bezeugen. Das Video, genau.